Gott ist unvergleichlich gut. Gott ist so vieles. Er ist Vater, er ist Schöpfer, er ist König. Und wir finden in den Psalmen im Alten Testament sehr, sehr oft diesen Begriff, dass Gott König ist. Und ich finde es so spannend und auch so bemerkenswert für uns Menschen, das Volk Israel wollte unbedingt einen König. Wir lesen das ganz am Anfang im Alten Testament, im Richterbuch, im ersten Samuelbuch. Sie wollten einen König, weil alle um sie herum einen König haben. Und Gott hat ihnen gesagt, Leute, ihr braucht keinen König, ihr habt schon einen König. Ich bin euer König. Nein, wir wollen einen König. Ne? Wie manchmal so kleine Kinder halt sind. Na, was andere haben, wollen wir auch. Dann hat Gott gesagt, okay, ich gebe euch einen König. Oder vielmehr, ihr könnt euch einen aussuchen. Aber wundert euch nicht und beschwert euch nicht hinterher über den König. Und wenn man dann so die Geschichte Israels anschaut, dann kommt man einfach drauf, Israel hatte deutlich mehr Könige, die ihm nicht gut getan haben, als Könige, die ihm gut getan haben. Aber so ist es halt, wenn Menschen Macht bekommen. Wer hat Macht über dich? Überleg mal, wer hat Macht über dich? Dein Arbeitgeber? Das Finanzamt vielleicht? Die örtlichen Behörden oder gar die Polizei? Wer hat Macht über dich? Die Regierung mit ihren Gesetzen? Die Weltwirtschaft mit ihren Abhängigkeiten? Vielleicht auch dein Ehepartner? Soll vorkommen? Oder vielleicht dein eigenes Ego? Und wie ist es mit Gott in diesem Machtgefüge? Denn alle diese Dinge, die ich jetzt genannt habe, haben natürlich eine gewisse Macht über uns. Keine Frage, wir haben ihnen diese Macht ja auch gegeben. Die Regierung, die wir gewählt haben, die hat Macht über uns. Keine Frage, das ist wie bei den Israeliten mit ihrem König. Aber welche Rolle spielt Gott? Welche Rolle spielt Gott als König in deinem Leben? Hat er Macht über dich und dein Leben? Das Geheimnis bei dieser ganzen Frage nach Macht ist das, dass das Macht über dich und dein Leben hat, dem du diese Macht gibst. Und sehr oft beschweren wir uns, dass etwas Macht über uns hat, und eigentlich ist der Grund, weil wir ihm diese Macht gegeben haben. Bewusst, unbewusst, sei jetzt mal dahingestellt. Aber Macht ist zunächst einmal nichts anderes als die Fähigkeit oder die Erlaubnis, etwas zu bewegen oder zu verändern. Das ist Macht. Und damit ist Macht erstmal auch was Wertneutrales. Es ist sogar was Gutes, weil es uns befähigt, Dinge zu verändern, zu bewegen. Aber wer bewegt oder verändert dich? Mich. Wem erlaubst du das? Und erst wenn Macht gegen unsere Erlaubnis an uns ausgeübt wird, wird es zu Machtmissbrauch. Manchmal merken wir diesen Machtmissbrauch und manchmal auch nicht. Aber wie ist das mit der Macht Gottes über dein Leben? Wie wird sie in der Bibel, in den Psalmen beschrieben? Wir haben schon einige Lieder gesungen, wo Gott als König bezeichnet wird und angebetet wird. Wir werden auch noch ein weiteres Lied nach der Predigt singen, ein sehr, sehr bekanntes Lied. Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Das ist vielleicht das klassische Loblied auf unseren Gott König. Und viele Anbetungslieder, egal ob alt oder neu, haben das zum Thema. Gott wird mit Herrschertiteln angesprochen, als König, als Herr, als Herrscher, als Friedefürst, als herrlicher Heiland, als Majestät und noch vieles andere mehr. Und da ist gar nicht so sehr der Unterschied, ob jetzt Gott als Vater gemeint ist oder Jesus Christus gemeint ist oder der Heilige Geist. Die Dreieinigkeit ist ja so ein eigenes Thema. Ist auch gar nicht so entscheidend an der Stelle. Für uns in Deutschland, in Österreich ist es noch ein bisschen anders vielleicht, ist der Begriff König eher nostalgisch und veraltet. In Österreich ja, da gibt es schon noch Leute, die wollen wieder einen König, ganz klar. Eigentlich einen Kaiser, genau. Und die Bayern haben ihren Kini. Ja, genau. Aber wie stellen wir uns Gott als König vor? Können wir uns überhaupt vorstellen? Wie können wir ihm als König begegnen? Für die Menschen im Alten Testament war das normal. Einen König, man wusste, wie man ihm zu begegnen hat. Bis vor 150 Jahren etwa, so grob geschätzt, war das bei uns auch völlig normal. Man wusste, wie man einem König zu begegnen hat, wenn man ihm denn begegnet. Ja. Es gibt so eine nette Geschichte über Angela Merkels Besuch im Buckingham Palace 2014. Angela Merkel, sie wusste, wie sie der Queen zu begegnen hat. Mit Hofknicks, mit kleiner Verbeugung und anschließend gaben sich die beiden Frauen die Hand. Ganz anders Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA, als sie der Queen begegnet, auch da gibt es ein wunderschönes Foto davon, klopft sie ihr so auf die Schulter. Hättest du gewusst, wie du dich zu verhalten hättest einem König gegenüber? Kennst du die Benimmregeln, die Etikette mit Handkuss, Knicks und Diener? Übrigens, ein Handkuss berührt die Hand nicht mit dem Mund. Ein richtiger, gut ausgeführter Handkuss. Ne? Der deutet nur an. Ach, wir sind mittlerweile ganz anders erzogen worden und durch Corona sowieso. Wir geben uns die Faust oder den Ellbogen. Faust hoffentlich nicht hier. Ja. Aber wer ist schon einem König oder einer Königin begegnet von uns? In Wirklichkeit tun wir das doch täglich. Oder zumindest jeden Sonntag. Wenn du Gott begegnest, begegnest du einem König. Wir sind uns deshalb oft gar nicht so bewusst, weil Jesus für uns oft der Freund, der Bruder, der Kumpel ist. Aber Gott ist der König. Hör mal, was im Psalm 93 steht. Der Herr ist König und herrlich gekleidet. Der Herr ist gekleidet und umgürtet mit Kraft. Fest steht der Erdkreis, dass er nicht wankt. Von Anbeginn an steht dein Thron fest, du bist ewig. Herr, die Fluten erheben sich, die Fluten erheben ihre Stimme, die Fluten erheben ihr Brausen. Aber mächtiger als das Tosen großer Wasser und mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Deine Zeugnisse sind wahrhaftig und gewiss. Heiligkeit ist die Zierde deines Hauses, Herr, für alle Zeit. Das sind die ersten 5 Verse im Psalm 93. Lest ihn zu Hause mal ganz durch. Da kommt noch viel mehr. Das Reich Gottes ist ein Königreich, keine Demokratie. Das hat sich nie so geändert. Auch nicht in Zeiten einer Demokratie, auf die wir so stolz sind, hier im Westen dieser Welt. Denn der Unterschied ist eindeutig eigentlich. Wir wissen es oft nur nicht oder haben es nicht im Hinterkopf. In der Demokratie geht die Macht vom Volk aus. In der Gemeinde muss sie immer von Gott ausgehen. Das ist eigentlich der große Unterschied, ne, dabei. Sein Wille muss geschehen, nicht der Wille von uns Menschen und schon gar nicht der Wille von einem Menschen in der Gemeinde. Und wie der Wille Gottes in der Gemeinde erkannt wird, wie wir das machen, wie wir danach fragen und versuchen, ihn zu erkennen, ist natürlich sehr unterschiedlich. Wie Gott seine Macht über uns ausübt, ist unterschiedlich. Von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Auch hier in Deutschland, wenn man in die City Church geht, sieht es ganz anders aus. Wenn man in eine evangelikale Gemeinde geht, sieht es nochmal anders aus. Bei uns sieht es halt so aus, wie es bei uns aussieht. Was uns vertraut ist, mit dem, was wir aufgewachsen sind. Und wir nutzen halt demokratische Formen. Wir gehen davon aus, dass Gott durch seinen Heiligen Geist sowohl durch die versammelte Gemeinde spricht, deswegen haben wir Gemeindeversammlungen, als auch durch die von der Gemeinde bestätigten Leiter. Deswegen haben wir so ein aufwendiges Berufungs- und Wahl- und Bestätigungsverfahren. Ich spreche ungern von Wahlverfahren, weil es ja nicht darum geht, dass wir als Gemeinde jemanden die Macht geben, sondern wir bestätigen das, was Gott getan hat. Wir wählen eigentlich nicht. Ich finde das Wort Wahl an der Stelle nicht wirklich angebracht, weil es uns in die Irre führt. Und es ist immer eine Mischung aus beiden, sowohl was Gott der Gemeinde sagt, als auch was Gott den Leitern sagt. Und deshalb müssen wir lernen, aufeinander zu hören. Und ihr Lieben, entschuldigt, wenn ich da ein bisschen drauf rumreite, aber mir geht es auf die Nerven, wenn uns Menschen aus anderen Gemeinden sagen, ja, ihr Baptisten, ihr seid eine Demokratie. Ich muss mich da immer dagegen wehren oder verwehren. Und ich hoffe, ihr tut das auch, weil wir sind keine Demokratie. Wir haben demokratische Formen, aber wir sind eine Theokratie. Gott hat die Macht. Und das wird auch in Gottes neuer Welt so bleiben. Wenn wir in die Offenbarung schauen, wird es dort beschrieben, den Königsthron, auf dem Gott sitzt, und den himmlischen Thronsaal. Im Psalm 93 heißt es eben wörtlich, Jahwe herrscht als König. Und es werden viele Eigenschaften genannt in dem Psalm, die ja ein König hat. Er ist reich geschmückt, er erscheint im Glanz seines großen Herrschers. Alle Könige haben prachtvolle Gewänder, eine Krone auf. Jahwe ist mächtig. Große Kraft umgibt ihn. Ein König hat Kraft. Früher hat man die zu Königen gemacht, die auch am Schlachtfeld die stärksten waren und die am meisten Feinde um die Ecke gebracht haben. Jahwes Herrschaft besteht seit Urzeiten, hat alle Zeit Bestand. An einem König wird nicht gerüttelt, an der Macht eines Königs. Der bleibt und dann möglichst auch noch seine Kinder. Und ich weiß so ein bisschen aus der Geschichte von Deutschland, als Deutschland aus vielen kleinen Reichen bestand, wie man gekämpft hat um den König, was es da für ja, fast moderne Mauscheleien und Meucheleien gab. Aber Gottes Herrschaft besteht ewig. Und sie steht absolut fest. Und sie ist größer als alle Urgewalten. Gott schafft Ordnung im Chaos. Und deshalb ist auf diesen König, auf unseren Gott immer Verlass. Ihm gebührt absolutes Vertrauen. Für Menschen, die am Meer leben, und manche von uns haben ja da so ihren Hintergrund, Meer am Meer, sind es die machtvollen Wellen, die beeindrucken. Und ich habe immer da so ein Bild vor Augen. Es gibt so ein tolles Poster von einem Leuchtturm in Frankreich, wo eine Welle bis an die Spitze hochschlägt. Das sind für mich Wellen. Da ist am Baggersee, es ist nichts dagegen. Ne? Aber wie mächtig diese Gewalten auch sein mögen, Gott ist mächtiger. Oder denken wir vor gar nicht allzu langer Zeit an die Menschen im Ahrtal, wo sogar ein kleines Flüsschen zu einer katastrophalen Sturzflut geworden ist, das alles zerstört hat. Gott ist mächtiger. Oder jetzt mal auf die andere Seite für jemanden, der in den Bergen lebt, der hat vielleicht eine Lawine vor Augen als zerstörende Macht. Ja, und Lawinen können unwahrscheinlich zerstörerisch sein. Aber Gott ist mächtiger. Dem tosenden Wasser der donnernden Lawine wird sich niemand in den Weg stellen wollen. Aber dieser mächtige König, Gott, unser Vater im Himmel, lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Welch ein Gegensatz. Er lädt uns ein, ihm im Tempel, in seinem Heiligtum zu begegnen. Und Macht und Nähe verschmelzen bei Gott in ein Bild, in einem Atemzug. Und das, weil seine Macht vertrauenswürdig ist. Seine Weisungen sind vertrauenswürdig. Und wir können uns ihm nähern, weil er es gut mit uns meint. Aber wie unvernünftig ist ein Mensch, der das Meer und die Lawine bestaunt und die viel größere Macht Gottes nicht anerkennen will. Und so schreibt der Psalmbeter im Psalm 118, Vers 8 und 9, es ist gut, dem Herrn zu vertrauen und sich nicht verlassen auf Menschen. Es ist gut, sich auf den Herrn zu vertrauen und sich nicht verlassen auf Fürsten. Aber wie wollen wir diesem König begegnen? Mit einem Hofknicks? Mit einem Händeschütteln? Mit einem Schulterklopfer? Mit einer Faust? Ghettofaust, ne? Im Psalm 47 finden wir da ein paar Gedanken dazu. Schlagt froh in die Hände, alle Völker. Jauchzt Gott mit fröhlichem Schall. Denn der Herr, der Allerhöchste, ist zu fürchten, ein großer König über die ganze Erde. Er zwingt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unsere Füße. Er wählt uns unser Erbteil, die Herrlichkeit Jakobs, den er liebt. Gott fährt auf unter Jauchzen, der Herr beim Schall der Posaune. Lob singet Gott, Lob singet unserem König. Denn Gott ist König über die ganze Erde. Lob singt ihn mit Psalmen. Gott ist König über die Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Fürsten der Völker sind versammelt als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde auf Erden, denn er ist hoch erhoben. Auch hier wieder ein Auszug aus dem Psalm. Wie können wir Gott, dem König, begegnen? Mit Lobpreis, mit Anbetung. Denn dieser König ist der Höchste und diese Macht, habe ich vorhin schon ausgeführt, wird auch nicht bedrohlich empfunden, sondern ist eine, die gefeiert werden soll, die beklatscht werden soll. Sie löst Freude aus. Warum ist es so? Weil die Macht des höchsten Herrschers sich für uns, sein erwähltes Volk, einsetzt. Damals wie heute wissen wir Gott auf unserer Seite. Und deshalb dürfen wir ihn loben und preisen und anbeten. Ich habe vorhin unsere alte Bundeskanzlerin erwähnt. Ich will sie nochmal erwähnen. Sie hat einmal gesagt, wir schaffen das. Wir können uns wahrscheinlich alle erinnern, schon ein paar Jahre her. Sie hat auch Schläge bekommen für das, wir schaffen das. Aber ich habe mich dann erinnert, die Bundeskanzlerin kam ja aus der ehemaligen DDR. Und in der Hymne der ehemaligen DDR heißt es, auferstanden aus Ruinen und der eigenen Kraft vertrauend steigt ein frei Geschlecht empor. Ja, die Geschichte widerlegt sehr vieles, auch das hat sie widerlegt. Aber wenn ich natürlich der eigenen Kraft vertraue und meine, ich kann alles selber schaffen, dann brauche ich natürlich keinen Gott und kann mir nur selber zujubeln und mich in den Mittelpunkt stellen und mich als den Größten und Besten vor die anderen stellen. Da stoße ich aber ganz schnell an meine Grenzen. Das kann ich euch wohl sagen. Denn nicht unsere Kraft und Macht, auf die wir so stolz sind, kann die Feinde Gottes und die Mächte, die gegen ihn wirken, besiegen, sondern allein die Macht Gottes schafft es. Und deshalb heißt es im Reich Gottes und auch in der Gemeinde eben nicht, wir schaffen das. Sondern im Reich Gottes, in der Gemeinde heißt es, Gott, unser König, schafft das. Weil er uns liebt und weil er das Beste für unser Leben gegeben hat, seinen Sohn Jesus Christus. Und deshalb gebührt ihm Lobpreis und Anbetung. Das kommt übrigens 7-mal in dem Psalm 47 vor. Und deshalb jubelt, klatscht, singt und spielt die Volksmenge Instrumente. Und ja, ich weiß, Musik ist so ein Thema in der Gemeinde. Die einen wollen das, die anderen wollen das. Aber Lobpreis und Anbetung hat nichts mit einem bestimmten Musikstil zu tun. Auch nicht mit einer bestimmten Sprache, in der gesungen wird. Lobpreis und Anbetung hat auch nichts damit zu tun, was mir gefällt oder nicht gefällt. Sondern es geht einzig und allein um die Haltung meines Herzens. Ob ich bereit bin, Gott, den König, mit offenem Herzen zu empfangen. Wenn das der Fall ist, dann kann ich in einem ganz fremden Musikstil, egal, vielleicht auch in Asien, in Afrika, egal wo ich hingehe in einen Gottesdienst, wo mir die Musik völlig fremd ist Und asiatische Musik ist, also vor allem wenn man so nach Japan kommt, ganz rüber, die ist schon so ganz anders, als wir es gewohnt sind. Aber man kann dort und man wird dort Gott begegnen. Einzig und allein, wenn ich mein Herz auftue. Und dann überprüf doch mal selbst deine Körperhaltung und deine Körpersprache, wenn wir Lobpreislieder singen, wenn wir im Gottesdienst dazu einladen, Gott anzubeten. Schau mal auf dich. Wie sitzt du denn dann da? Sitzt du so da? Oder stehst du auf? Und ich möchte mal einen Versuch, euch zum Versuch einladen. Wenn die Katharina dann am Ende des Gottesdienstes den Segen spricht, dann bittet sie ja euch aufzustehen. Und wir stehen beim Segensgebet ja deshalb auf, weil wir ganz bewusst dem begegnen wollen, der segnet, nämlich Gott als König, als Herr, als Herrscher. Und da möchte ich euch zu einem Experiment einladen. Steht nicht nur einfach auf, sondern steht auf und öffnet eure Hände. Ich weiß, ich bin katholisch aufgewachsen. Ich habe gelernt, dass man so betet. Aber wer so betet, lässt Gott nicht an sich ran, weil er nicht aufnahmebereit ist. Aber wer so betet, der kann Gott aufnehmen. Es ist ein Zeichen, die offenen Hände symbolisieren das offene Herz. Macht es mal, probiert es aus, vielleicht wird es zu einer guten Gewohnheit. Anbetung und Lobpreis sind also, wie gesagt, keine bestimmte Art zu singen oder zu beten, sondern wir verkündigen die Größe Gottes, die Macht Gottes. Und alle Welt, auch die Unsichtbare, soll erfahren und zur Kenntnis nehmen, was wir für einen Gott haben. Und genau das geschieht ja auch am Ende der Zeiten. Paulus schreibt in Römer 14, Vers 11, am Ende der Zeiten wird vor Gott jedes Knie sich beugen, jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Egal, ob jemand an Gott geglaubt hat oder nicht. Ich möchte schließen. Es ist schon ein bisschen her, 1989, als die Mauer gefallen ist. Aber es war für mich damals und immer noch eine sehr wichtige Erkenntnis, dass viele, viele Christen der Meinung waren, dass es nicht nur die friedlichen Demos waren, die Beratungen, die Beschlüsse von Politikern, sondern dass es die Gebete waren, die dazu führten. Dass die Gebete von vielen, vielen Christen dort in der DDR, aber auch hier im Westen, dazu geführt haben, dass die Mauer fiel. Denn so manches, was dort passiert ist, ist menschlich nicht erklärbar, sondern nur durch die Macht Gottes. Und das soll uns Mut machen, auch wenn es jetzt schon 1989, ja, schon viele, viele Jahrzehnte her ist und wir eigentlich schon so gewohnt sind, dass es nur ein Deutschland gibt, dass Gott als König die Macht hat, Grenzen niederzureißen. Und regiert wird nicht in Washington, nicht in Moskau, auch nicht in Peking oder sonst wo, sondern regiert wird im Himmel. Und diese königliche Supermacht, die Gott ist, lädt uns ein, ihm zu vertrauen, aber auch ihm zu begegnen, ihm anzubeten, ihm zuzujubeln. Gott regiert nach wie vor. Auch wenn vielleicht unsere Gesellschaft immer unchristlicher wird. Obwohl es stimmt nicht. Das nehmen nur wir hier bei uns so wahr. Weltweit gibt es immer mehr Christen. Wachsen die Gemeinden und Kirchen. Nur bei uns halt gerade im Moment nicht. Bei uns gab es auch mal so eine Zeit. Ich bete dafür, dass sie wiederkommt. Aber Gott hat die Macht. Und Gott wird am Ende der Zeiten sich sichtbar durchgesetzt haben. Und das ist nicht ein Vertrösten auf irgendeinen Tag, von dem keiner weiß, wann er kommen wird, sondern die Gewissheit, dass Gott jetzt am Thron sitzt. Die Frage ist nur, sitzt er auch auf dem Thron deines Lebens? Wem gibst du Macht über dein Leben? Wer übt Macht über dein Leben aus? Irgendwas Menschliches oder ist es Gott?